Wie geht's eigentlich weiter mit der Koalition in Berlin und wie geht's weiter mit der SPD? Antworten von Matthias Mürsch, Bundestagsfraktionsvorsitzender, der erstaunlicherweise sagt, seine Arbeit macht ihm immer noch Spaß. Moin und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Und Jetzt. Ihr wisst, spannende Themen und hochkompetente Gäste und das heutige Gespräch ist mit Sicherheit ein schönes Beispiel dafür.
Stefan, du hast absolut recht. Bei uns sitzt heute ein Niedersachse, der die Bundespolitik ganz entscheidend mitprägen darf. Sozusagen der Chef einer ganz großen Parlamentariergruppe, und zwar der SPD. Du bist Schiedsrichter und SPD-Mitglied. Man könnte fast meinen, leicht masochistische Züge an der Stelle. Aber Spaß beiseite. Herzlich willkommen, Matthias Mürsch, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag.
Ich grüße euch. Vielen Dank.
Christoph hat gesagt, du darfst Fraktionsvorsitzender sein. Das bringt mich zu der Frage, wie hoch ist denn im Moment so von 1 bis 10 der Spaßfaktor in deiner Arbeit?
Na, ich würde nach wie vor sagen, immer noch 8, weil das ist schon ein tolles Amt. Wenn man in den Reichstag geht, beziehungsweise in den Fraktionssaal, sieht man die ganzen Vorgängerinnen und Vorgänger. Und das ist schon eine Ehre, dass man das ausfüllen darf und dass man das Vertrauen der Fraktion bekommen hat. Auch in diesen schwierigen Zeiten, denn es kommt auch auf dieses Amt an und das macht nach wie vor Spaß.
Ja, die Vergangenheit war prima bis jedenfalls sehr ansehnlich. Die Gegenwart, die muss uns etwas Sorgen machen. Kürzlich hattet ihr mal wieder entweder eine ganze Kette von Sitzungen oder einen Koalitionsausschuss und da sagte ein CDU-Abgeordneter, also er rechne nicht damit, diese Koalition werde durchhalten. Und in der Zeitung war zu lesen, Stunde der Wahrheit für die Koalition, die größte Bewährungsprobe. Wie ist es denn nun wirklich? Steht ihr kurz vor Zerreißproben oder seid ihr inmitten von Zerreißproben? Oder ist das alles sehr hochgejatzt?
Also man merkt generell, die Situation ist hochgejatzt. Auch von der medialen Begleitung. Die Ampel steht immer als Vergleich und dann wird sofort gesagt, okay, das waren die Anfänge des Ampelzerwürfnisses. Ich bin sicher, dass alle, die an entscheidender Stelle sind, wissen, was auf dem Spiel steht. Und deswegen halte ich von diesen Untergangsszenarien überhaupt nichts. Und diese Aussage des CDU-Abgeordneten, der im Übrigen durchaus eine wichtige Funktion bekleidet, weil er einer wichtigen Parlamentariergruppe in der CDU-Fraktion angehört, die halte ich einfach für völlig unzutreffend. Aber klar ist, wir haben richtige Meinungsunterschiede. CDU, CSU und SPD stehen für ganz unterschiedliche Dinge und wir sind trotzdem auf Zusammenarbeit eben jetzt berufen und deswegen gibt es auch Streit. Streit ist meines Erachtens Politik notwendig, wenn er um die Sache geführt wird. Aber wenn die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, es wird nicht um die Sache gekämpft, dann haben wir ein Problem. Und das ist manchmal jetzt der Fall gewesen.
Es war ja auch nicht immer unbedingt sachlich, ne? Ich erinnere jetzt mal an diesen Vorwurf politische Faulheit. Ich würde sagen, das ist ja dann nicht mehr so richtig sachlich geführt, so eine Debatte. Und dann hört man von, es wird auch mal gebrüllt, es wird auch mal lauter. Da fragt man sich dann schon, ist es dann immer an der Sache oder würdest du auch sagen, manchmal wird es unsachlich, man verlässt den Raum und das ist nicht so konstruktiv?
Vielleicht nochmal kurz zum Vorwurf. Also Matthias Mürsch hatte gesagt, wenn das so weitergeht mit den wirtschaftlichen Folgen der Ölkrise, dann müsste man überlegen, ob man mal die Schuldenbremse nutzt. Da gibt es nämlich auch Auswege für Notlagen. Daraufhin ist ihm vom CDU-Generalsekretär Linnemann der Vorwurf gemacht worden, er sei politisch faul. Trifft dich das?
Nee, also erstens kenne ich ja Carsten Linnemann und seine Rolle als Generalsekretär. Da muss man teilweise ja auch immer wieder ein bisschen, sage ich mal, klarere Worte finden. Was mich geärgert hat, also nicht getroffen, sondern geärgert hat, dass man dann gleich wieder, die SPD ist die Partei, die Schulden nichts anderes machen kann. Darum geht es gar nicht, sondern was ich machen oder sagen wollte ist, ich finde, im Moment wird noch viel zu wenig über diese Situation Straße von Hormuz geredet. Wir haben jetzt gerade die Situation, dass noch die letzten Schiffe ankommen. Aber seit Wochen ist diese Straße blockiert. Das heißt, die eigentlichen Folgen werden wir erst noch spüren. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, aber es kann sein, dass wir sehr schnell auch in Corona-Zeiten wieder sind, beziehungsweise uns daran erinnern, dass Firmen plötzlich ihre Rohstoffe nicht mehr bekommen. Nicht nur Öl, sondern wir reden beispielsweise über Helium, was man für Arzneimittel braucht, Aluminium etc. In Bangladesch, wo das Öl nicht mehr da ist, fahren jetzt schon Kapazitätsgrade runter. Und insofern kann es sein, dass es hier zu Verwerfungen kommt. Und dann sind wir wieder bei der Frage, stützen wir beispielsweise die Wirtschaft durch Kurzarbeit, dann brauchen wir Geld und das wollte ich aufmachen, dass dann für den Fall auch die Verfassung eine Alternative vorsieht, nämlich diese sogenannte Aussetzung der Schuldenbremse.
Dann ist das aber vielleicht gar kein schlechtes Beispiel. Also das ist ein ganz gewiss wichtiges Thema. Wenn allerdings über dieses wichtige Thema man sich erstmal wieder in die Haare kriegt, und zwar mit Hintergründen, die die normalen Leser und Zuhörerinnen nicht haben, dann wird es schwierig. Also was spricht eigentlich dagegen, wenn man genau diese Frage ganz hart hinter den Kulissen miteinander diskutiert, aber dann auch gemeinsam rausgeht und sagt, also wir haben folgende Analyse und stellen sich folgende Option. Im Moment präferieren wir dieses oder jenes, wir müssen darüber reden, aber erstmal stellen wir gemeinsam fest, wir haben hier wirklich einen Handlungsbedarf. Warum muss das in dieser Weise miteinander ausgetragen werden?
Ja, da war ich mehr oder weniger die Ursache, ja. Weil ich habe ein Interview gegeben, wo es um ganz, ganz viele Dinge ging und dann kamen wir auf diese Frage zu sprechen, wie ich diese Situation augenblicklich mit dem Iran beurteile. Und dort habe ich dann gesagt, ich finde, wir sind alle noch viel zu ruhig unterwegs. Wir müssen in den Modus auch kommen, zumindest über Alternativen nachzudenken, weil die Situation kann sich in den nächsten Wochen massiv verschärfen. Und dann habe ich diese Geschichte ins Spiel gebracht, aber nicht, ich will, dass das so kommt, sondern es kann sein, dass man dann auch diese Option wieder in den Blick nehmen muss. Und dann hat Carsten Lindemann, manche Sachen sind, glaube ich, triggern die total. Und beim Begriff Schulden, da gehen sie ab wie Schmitz' Katze. Und so war das dann. Und man kann ja nicht nur immer, und insofern, Stefan, ist das schon eine spannende Geschichte. Wir sind drei Parteien in einer Koalition und dass man immer erstmal sich trifft und dann wieder rausgeht, bevor man was sagt, so wird's ja nicht funktionieren. Da bist du ja auch alter Hase.
Ja, schon. Nur wir kamen ja vom Thema Ampel her. Und ich finde auch, ein bisschen riecht es so nach Ampel, denn woran ist die Ampel nicht zuletzt kaputt gegangen? Man hat sich permanent öffentlich miteinander auseinandergesetzt, sodass am Ende die Leute gar nicht mehr nachvollziehen konnten, worüber streiten die sich eigentlich gerade. Ich erinnere nur an das Heizungsgesetz. Und so ein bisschen, wie gesagt, riecht es gerade danach. Das stört mich sehr, es beunruhigt mich auch, denn nicht ohne Grund ist die Ampel auseinandergeflogen und wir haben ja Zeiten, da brauchen wir wirklich einen handlungsfähigen Staat.
Das ist so. Auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, in dieser aufgeregten Welt, in der wir sind, können wir auch nicht als farblose Mäuse irgendwie rüberkommen, die bloß nichts sagen und jedes Wort einzeln abwägen. Also ich habe neulich beispielsweise gesagt, ich finde es schwierig, wie der Kanzler in seiner Impulshaftigkeit regiert. Die Frage zum Beispiel Basisrente, das haut er raus und dann kassiert das eine Woche später. Und dann habe ich den Satz gesagt, so kann man eigentlich kein Kanzleramt führen. Daraus wurde sofort, mir stellt Merz Kanzlerschaft in Frage. So, ich könnte natürlich jetzt auch überall, auch in diesem Gespräch mit euch, muss ich alle Scheren im Kopf haben, damit ich dann sage, lieber Christoph, lieber Stefan, auf diese Art kann ich jetzt hier nicht antworten, sondern wir müssen sagen, die Koalition arbeitet sehr eng zusammen. Ich ziehe mich vor Beantwortung der Frage erst nochmal zurück, dann kommen wir wieder und am Ende ist alles gut. Ja, dann da sagt jeder, ey, sag mal, das auch nicht.
Also das ist ein sehr langweiliger Podcast.
Wir sind ja auch sehr dankbar, dass du uns diese Antwort nicht gibst. Wir würden dich damit aber auch nicht rausgelassen. Aber nochmal zurück. Du sagst, natürlich darf man nicht farblos sein. Stimmt auf die eine Art und Weise. Auf die andere, auf der anderen Seite muss man sagen, dass viele Menschen wirklich, die gucken ja nicht permanent Nachrichten und die lesen nicht permanent irgendwelche tiefschürfenden Artikel, sondern die lassen sich von Eindrücken leiten. Und wenn der Eindruck ist, die Leute, die regieren, die streiten sich nur untereinander, ja, dann wenden sich irgendwann ab. Das war ja das, was wir in der Ampel gelernt haben. Und eigentlich seid ihr alle Profis in Berlin. Warum kann man nicht wechselseitig Funkdisziplin halten?
Ja, ich glaube, dass ja in Berlin siehst du ja, an jeder Ecke ist ein Mikro. Christoph hat hervorgehoben, dass es eine große Fraktion ist. Leider war sie viel, viel größer vorher und ist jetzt sehr geschmolzen. Aber 120 Leute sind 120 auch sehr selbstbewusste Abgeordnete. Bei der CDU-CSU ist das noch eine größere Gruppe. Und du kannst eigentlich ja immer davon ausgehen, dass stündlich in irgendeinem Mikrofon irgendwas gesagt wird und dann wird reagiert, dann wird teilweise eskaliert. Das ist unsere mediale Welt, gerade durch Social Media heutzutage ist das natürlich alles richtig aufgepimpt, soll keine Entschuldigung sein. Und ich würde sagen, also für meinen Teil versuche ich auch immer wirklich zu gucken, dass ich die Worte sachlich abwäge, allerdings auch an einigen Stellen platzt mir auch mal der Kragen und dann bin ich in Talkrunden oder so auch mal ein bisschen deutlicher. Aber ich würde schon sagen, dass ich versuche, so verantwortungsvoll wie möglich zu handeln.
Und es gibt sicherlich auch Themen, da geht es gar nicht anders, als neulich Friedrich Merz gesagt hat, na, die Rente, die werde allenfalls, sagt er, allenfalls noch für die Basisversorgung ausreichen. Ja gut, das wäre wirklich übermenschlich, dann von der SPD zu verlangen, dass sie dazu den Mund hält. Andererseits ist eben nicht nur vierte, fünfte Reihe, die sich zu Wort meldet, sondern gerne mal auch erste oder zweite. Und dann wird es ganz anders.
Und die andere Frage ist auch noch, ob man das dann auf so eine persönliche Ebene schieben muss, ne? Also ob man dann wirklich diesen einzelnen Menschen dann angreift oder ob man dann an der Sache eng dran bleibt. Also ich finde, politische Faulheit ist für mich so ein Vorwurf, wo ich sagen würde, diese Person, und das hat sich ja auf eine Person bezogen in deinem Fall, ist politisch faul. Das ist irgendwie so ein bisschen platt und wenig, ne? Man hätte auch einfach das auf die Ebene der Schulden heben können und sagen können, nee, für Neuverschuldung stehen wir eigentlich nicht zur Verfügung. Das wäre sachlicher gewesen und schöner gewesen. Aber
da bin ich vielleicht schon zu abgebrüht. Also wie gesagt, mich hat's nicht jetzt dermaßen berührt. Ja. Mich hat's eher geärgert, aber an der Stelle muss man dann sagen, okay, so what.
Vielleicht, ja, Stefan, ich kann mich noch jetzt an Zeiten erinnern, da haben mal die Schwarzen und die Gelben zusammen regiert. Und da hat der eine über die anderen gesagt, das sei eine politische Gurkentruppe.
Und die Wildsäue.
Gurken, und Wildsäue. Mhm. Und die Gurkentruppen und die Wildsäue, die sind mir bis heute in Erinnerung.
Ja. Aber Stefan, jetzt hast du 12,5 Jahre Ministerpräsident dieses Landes sein dürfen in Niedersachsen. Wie hast du das denn gemacht? In den Koalitionen, die sind ja vielleicht auch manchmal ein bisschen auseinandergedriftet. Da gab es bestimmt ja auch mal Fliehkräfte. Man ist ja nicht der gleichen Meinung. Wie hält man so ein Team denn zusammen?
Also ich kann wirklich sagen, dass Landespolitik an der Stelle wesentlich einfacher ist als Politik im Berliner Umfeld. Man muss sich ja die Berliner Blase, du widersprichst mir, so vorstellen, paar Quadratkilometer, auf der einige tausend Politiker und ihre Mitarbeiter und vielleicht Ministerialbeamte und einige tausend Journalisten Tag für Tag auf einigen wenigen Quadratkilometern beisammen sind. Und das erzeugt ein Treibhausklima und auch einen permanenten Wettbewerb, der ist also noch nicht mal von Ferne mit der Ruhe vergleichbar, die wir in vielen Landeshauptstädten haben. Und in dieser Ruhe kannst du dann auch mal intern dich ordentlich fetzen. Das hätte schon in Berlin in der Zwischenzeit für 3-4 Sonderausgaben gereicht.
Zumal du jetzt ja diesen Wechsel mit diesen ganzen Online-Medien hast, die also fast stündlich irgendwas produzieren müssen. Und dann hast du diese tagtäglichen Briefings, die auch immer meinen, sie müssten irgendwelche exklusiven Geschichten schreiben. Und dann steht ja teilweise nicht mal ein Name, sondern aus gut informierten Kreisen oder aus der SPD-Fraktion verlautete. Und schon hast du eben diese Meldung draußen und bist wieder damit beschäftigt, Scherben aufzukehren.
Lass uns aber nochmal jenseits von Form auch über Inhalt reden. Also, jetzt haben wir gerade in der Diskussion, wenn ich es recht verstanden habe, laut Friedrich Merz, eine der größten Sozialreformen, die wir bis jetzt gesehen haben. Er meint damit die relativ banalen Bemühungen, für ein notleidendes Gesundheitswesen neue Mittel zu erschließen oder eben Einsparmöglichkeiten zu nutzen. Das eine stimmt, ja. Man muss offenbar Geld einsammeln, das reicht so irgendwie nicht. Aber das andere ist auch eine hoffnungslose Übertreibung und das wissen auch alle, oder?
Ja, also wenn es ein Jahrhundertwerk wäre, dann würde ich sagen, wäre es unsere favorisierte Bürgerversicherung, also wo alle einzahlen, das wäre mal richtig was, nach ihrer Leistungsfähigkeit. Das ist es natürlich nicht, weil du das mit den Schwarzen nicht hinkriegst. Also bleibt es bei der Reparatur des Systems. Und da muss man allerdings sagen, 16 Milliarden Einsparungen, so wie es augenblicklich geplant ist, das ist schon kein Pappenstiel. Und die Lobbyisten sind alle schon unterwegs. Also die Ärzteverbände, die Apotheker, die Pharmaindustrie, auch die Kassen, alle sind schon wieder unterwegs und sagen, warum was nicht geht.
Und malen den Untergang des Abendlandes.
Der Untergang des Abendlandes. Und deswegen wird das jetzt eine spannende Phase. Es ist ja jetzt erst der Entwurf der Regierung. Und jetzt geht's ins Parlament, hoffentlich bis zur Sommerpause durch. Aber da sind noch viele, viele Haken.
Ja gut, aber umgekehrt, das spüren alle Leute. Naja, wenn ich künftig mehr zahlen muss oder weniger kriege, das soll jetzt eine der tollsten Reformen überhaupt sein. Da passt doch was nicht zusammen. Was ist es eigentlich, was dazu führt, dass diese hoffnungslosen Übertreibungen dann immer automatisch herrschen, die, wenn man nämlich ein bisschen länger hinguckt, feststellt, das unterminiert eher die eigene Glaubwürdigkeit?
Damit bin ich auch wieder beim Punkt. Ich will jetzt nicht Friedrich Merz wieder kritisieren, aber wir haben, ihr kennt das noch, Herbst der Reformen. Und ja, das sind immer diese Superlativen. Und damit legen wir uns die Latte so hoch, dass wir eigentlich immer wissen schon, wir gehen unten durch. Und damit hast du vollkommen recht, dass es dann die Glaubwürdigkeit tatsächlich beschädigt. Deswegen bin ich mit diesen Superlativen wirklich immer vorsichtig und rate auch dazu. Von Reform kann man sprechen, weil 16 Milliarden, wie gesagt, in diesem Bereich, das ist schon was. Und die Krankenhäuser, die Ärzte, alle werden es merken. Im Übrigen bin ich nicht nur für dieses Gesetz, sondern wir müssen es ganz eng auch mit den Strukturverbesserungen sehen, die parallel hoffentlich dazu laufen. Also ein Punkt, was ich zum Beispiel wichtig finde, Bürgerinnen und Bürger können vielleicht auch Zuzahlungen akzeptieren, wenn sie aber wissen und sehen, das System wird effizienter. Also das, was ich zum Beispiel immer kritisiere, wenn ein gesetzlich Versicherter einen Facharzttermin braucht, wartet der teilweise Wochen, teilweise Monate. Ein Privatversicherter bekommt es sofort. Also müssen wir hier, auch wenn wir über Reformen reden, genau darüber nachdenken. Und wenn wir zum Beispiel da Verbesserungen bekommen, sind Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, auch bereit, an der einen oder anderen Stelle dann eher eine Belastung hinzunehmen.
Kannst du das versprechen?
Leider nicht, aber ich tue alles und mit unseren Gesundheitspolitikern, und da sind maßgebliche Niedersachsen auch beteiligt, wirklich zu sagen, wir müssen das verknüpfen, weil nur so kann man, glaube ich, auch vieles erklären.
Das ist ja auch so eine Abwehrdebatte, möchte ich mal sagen. Also man sagt dann, wir müssen jetzt die Beiträge nicht erhöhen, dafür müsst ihr aber dann zum Beispiel höhere Selbstbeteiligung, und es ist schon so ein, man nimmt ja schon irgendwie was weg. Das ist dann schon schwierig, und ich finde das ganz wichtig, dass du das sagst, weil in der Kommunikation, egal ob Tagesschau oder an anderer Stelle, kommt das ja wenig an. Also da wird dann gesagt, man will das modernisieren, aber was dann überhaupt und wie man daran geht, das ist, glaube ich, in den wenigsten Medien wirklich angekommen, dass man dann zum Beispiel an diesen Stellschrauben nochmal nachdrehen möchte. Ne?
Darf ich mal träumen?
Unbedingt.
Also was wäre für mich eine Reform des deutschen Gesundheitswesens? Ich habe mal aus Zufall zwei Chefs von deutschen Krankenkassen ziemlich kurze Zeit hintereinander gesehen. Denen habe ich dieselbe Frage gestellt. Wie kommt das eigentlich, dass wir in Deutschland eines der teuersten Gesundheitswesen haben, aber kürzer leben als unsere Nachbarn? Ist ja ein schlechter Deal.
Genau.
Ich zahle mehr, ich kriege weniger. Wie kommt das? Und die haben unabgestimmt voneinander, beide unisono gesagt, ganz einfach, die anderen Gesundheitssysteme, die legen mehr Wert auf Vorsorge. Das führt zu längerer Lebenserwartung und löst weniger Kosten aus. Wenn Sie, wie in Deutschland, Fälle bezahlen, also bestellen, dann kriegen Sie auch Fälle. Das wäre eine Reform, oder?
Absolut. Und ich hoffe, dass es da auch den entsprechend diese Fehlanreize, die wir augenblicklich ohne weiteres haben, dass die beendet werden. Allerdings gibt es jetzt wieder in diesem Entwurf, ich muss mir ihn auch noch sehr genau angucken, teilweise wieder die Kürzung bei Vorsorgeleistungen, wo ich also die Frage stelle, gehen wir da nicht genau in die andere Richtung?
Die Frage habe ich mir auch gestellt.
Allerdings muss man sagen, und deswegen bin ich da ein bisschen demütig, weil ich aus der Klima- und Umweltpolitik komme und nicht aus der Gesundheitspolitik. Das Ganze basiert ja auf einer Expertenkommission, die vorgeschaltet wurde. Und diese Kommission hat 66 Vorschläge unterbreitet. Und jetzt hat Frau Wagen, die Ministerin, eben daraus einen ersten Entwurf gemacht. Den haben wir nochmal deutlich angegriffen, weil er eine Unwucht hatte zu Lasten der Versicherten. Und sie hat sich beispielsweise nicht mit den Pharma-Riesen etc. anlegen wollen. Das ist jetzt im Kabinettsbeschluss korrigiert worden. Aus meiner Sicht noch nicht ausreichend. Aber genau diese Fragen dann, Vorsorge, wo gibt es eine tatsächliche Verbesserung, weil es die Effizienz gehoben ist, das muss jetzt im parlamentarischen Verfahren rausbekommen werden.
Ich sag's einfach als Beispiel dafür. Ich finde, wo Reform draufsteht, muss auch Reform drinstehen.
Aber ich darf festhalten, bei den 16 Milliarden Einsparungen bleibt es und die SPD macht auf gar keinen Fall Erhöhungen mit. Aber wir bessern jetzt nochmal nach.
Naja, wir haben schon. Also ich bin zum Beispiel ein völliger Gegner von dem, was da im Moment an den Zuzahlungen bzw. Kürzungen bei den Krankenkassenleistungen beim Zahnersatz der Fall ist. Ich weiß noch, dass wir mal, ich glaube 98 war es, ein Wahlplakat hatte, der Wohlstand, den soll man nicht an den Zähnen erkennen, so ähnlich, oder am Lächeln oder so. Und das war immer ein fester Bereich, dass man die Leute nach ihrer Herkunft beziehungsweise nach ihrem Geldbeutel nicht daran erkennen können, wie die Zähne aussehen. Und deswegen ist das für mich eine ganz ursoziale Frage, und da mache ich jetzt nochmal ein Fragezeichen. Genauso bei dieser Frage der beitragslosen Mitversicherung von Familien. Da hat man jetzt schon was korrigiert, weil man gesagt hat, also da, wo Kinder sind, wo Pflege sind, in einem gewissen Alter, da soll das unangetastet bleiben. Aber viele haben einen Lebensentwurf augenblicklich, wo sie nicht einfach sagen können, jetzt der eine oder andere soll arbeiten. Deswegen muss man gucken, wie man diese Regelungen weiter ausgestaltet. Insofern sind da noch einige Fragen drin. an, das Ziel muss sein, bei den 16 Milliarden zu bleiben, beziehungsweise gegebenenfalls sogar noch mehr einzusparen, weil wir natürlich jeden Beitragsanstieg vermeiden wollen. Denn wenn wir beispielsweise eine Steuerreform machen, die Leute entlasten in dem Bereich, aber die Sozialversicherungsbeiträge steigen überall an, wie es in der Vergangenheit war, sagen die Leute, ihr habt entlastet. Bei mir ist nichts an Entlastung zu spüren, sondern netto kommt immer weniger raus.
Ich bin wirklich kein Gesundheitsexperte, aber ich möchte wetten, auf der Grundlage in spätestens 4 Jahren gibt es die nächste Kostenrunde und gibt es die nächste Reform, wo man versucht, irgendwie die Zahlen wieder glatt zu kriegen. Also wie gesagt, es ist
Deswegen, Stefan,
so ein bisschen arbeiten an den Symptomen, aber nicht an den Ursachen.
Deswegen, wir werden ja gleich auch noch über die SPD etc. zu sprechen kommen.
Das ist eine gute Idee.
Aber ich glaube, dass zum Beispiel nach wie vor, also alle sagen irgendwie, kommen nicht wieder mit Bürgerversicherung, weil wir das schon so lange fordern. Aber wir haben leider auch noch keine Partner gehabt, mit denen wir es durchsetzen konnten. Aber wenn es um Visionen geht, und das brauche ich, wenn ich den Leuten sage, für was steht diese Partei, ist zum Beispiel diese Frage von Versicherung. Wollen wir ein Gesundheitssystem der 2 Klassen, was wir faktisch haben, oder wollen wir, dass jeder nach seiner Leistungsfähigkeit in ein System einzahlt, und wenn ich dann meinetwegen einen diamantenen Zahn mir setzen will, dann kann ich mich dazu zusatzversichern mit einer privaten Versicherung oder auch wenn ich ein Einbettzimmer im Krankenhaus haben will. Aber generell gibt es erstmal eine Grundversorgung, die von allen getragen wird. Das ist für mich jedenfalls Solidarität im 21. Jahrhundert, die wir dringend brauchen, und deswegen finde ich, mit solchen Bildern müssen wir auch weiter arbeiten.
Ich finde, das lässt sich auch wirklich hören. Die politische Realität ist im Vergleich dazu im Moment leider etwas trist. Du hast ja darum gebeten, ob wir über die SPD reden können. Mhm. Und weil wir höfliche Gastgeber sind, tun wir das jetzt hiermit. Die SPD ist Teil einer schwierigen Koalition, die in noch schwierigeren Zeiten extrem schwierige Aufgaben zu bewältigen hat. Und diese Koalition, diese Bundesregierung ist sehr unpopulär, muss man leider sagen. Und die letzten Wahlergebnisse der SPD waren ein, wenn ich das so sagen darf, Debakel. Mhm. Wie willst du denn damit umgehen?
Ja, ich muss ja damit umgehen, und ich bin von Haus aus ein positiv denkender Mensch, deswegen bin ich nicht im Abgesang. Aber, und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, ich habe Rheinland-Pfalz beispielsweise mal verglichen vor 5 Jahren die Ergebnisse. Gar nicht die in Rheinland-Pfalz waren, das war überragend von Malu Dreyer damals, aber der Vergleichswert SPD auf Bundesebene vor 5 Jahren 15%. Das heißt, wir haben schon seit vielen Jahren aus meiner Sicht eine tiefgehende Krise, die ist überschattet worden durch den Wahlerfolg von Olaf Scholz, wo man lange auch überreden kann, woran das denn lag. Das heißt, und das ist ja auch nicht ein deutsches Phänomen, sondern teilweise auch ein europäisches, dass sozialdemokratische Bewegungen massiv unter Druck sind. Und woran liegt das? Ich glaube, bei uns, wir haben ein Problem, dass wir lange Zeit regieren, dass wir von den Bürgerinnen und Bürgern häufig hören, hättet ihr doch schon längst machen können. Die Erklärung, wir müssen Kompromisse schließen und, verfängt nicht mehr. Ich bin trotzdem nicht der Meinung, dass wir jetzt sagen, dann ziehen wir uns raus, weil wir können in dieser Lage, finde ich, nicht die Verantwortung abgeben. Umso größer ist, und das ist das Spannungsfeld, was wir füllen müssen und was wir nicht ausreichend füllen. Wir haben Alltagspolitik, die müssen wir in dieser Koalition bewältigen. Und parallel dazu muss es Partei pur geben, SPD pur, wo die Leute auch sehen, dafür steht diese politische Kraft, wenn sie alleine regieren würde. Und da war jetzt zum Beispiel dieses Thema Bürgerversicherung nur ein Beispiel. Wir haben einen rasanten Wandel in der Sicherheits- und Außenpolitik beispielsweise. Wo stehen wir dort? Wo stehen wir zu den großen Themen, die wir überhaupt noch nicht gesehen haben? Künstliche Intelligenz. Bei Social Media ist es uns ein bisschen gelungen, der Vorstoß jetzt, dass wir gucken, wie regulieren wir die großen Plattformen, sind wir für eine Altersbegrenzung, ja oder nein? Auch beim Thema Erbschaftssteuer ist es uns gelungen, ein Konzept erstmal zu präsentieren, beziehungsweise zu sagen, da wollen wir rein. Also solche Dinge müssen wir, glaube ich,
mehr machen. Ich will da einmal rein, weil du sagst, es muss SPD pur geben. Und gleichzeitig haben wir mit Lars Klingbeil jemanden an der Spitze, der Vizekanzler ist, Finanzminister und Parteichef. Und das ist natürlich schon echt dann ein großer Spagat, weil er hat natürlich die finanzpolitische Realität und er hat noch, die SPD pur zu vertreten, was beides gleichzeitig. Das ist ja schon echt ein Spagat, der gewagt ist,
möchte ich mal sagen. Du meinst, SPD pur ist eine teure Nummer.
Und die Frage, ob man Visionen nicht einfacher zeichnen kann, wenn man nicht noch gleichzeitig nicht Parteivorsitzender, sondern Finanzminister ist.
Das ist ja die Debatte, die auch überall läuft. Ich glaube, die Partei hat in der Vergangenheit die unterschiedlichsten Konzepte schon gehabt. Dass eine Person im Willy-Brandt-Haus, die mit allem anderen nichts zu tun hat, glaubwürdiger, besser dasteht, da mache ich ein Fragezeichen. Aber ich erwarte von den Parteivorsitzenden, dass sie den Prozess so organisieren, dass SPD pur sichtbar wird. Deswegen ist Tim Klüsendorf als Generalsekretär im Moment damit beschäftigt, diesen Grundsatzprogrammprozess zu machen. Und den müssen wir deutlich auch nach vorne stellen und dürfen ihn nicht, sag ich mal, absorbieren lassen von der Alltagspolitik in der Großen Koalition. Das ist eine Kunst. Und nur einfach Personal auszuwechseln und zu sagen, das trennen wir, ist meines Erachtens zu kurz gesprungen.
Ich habe da mal eine interessante wissenschaftliche Untersuchung angestellt. Ich habe nämlich mich gefragt, wie oft haben wir das Personal in der Parteispitze, in der SPD, in den letzten 10 Jahren ausgetauscht. Und wie viel Trainer hatte Hannover 96 in den letzten 10 Jahren?
Und?
Was soll ich sagen? Aber genau identisch.
Nein, wirklich?
Ja. Ja, sonst würde ich es ja hier nicht sagen. Das ist empirisch nachweisbar.
Okay.
Sonst würde ich mich nicht auf meine eigene.
Du alles weißt und kontrollierst.
Ich habe vor allen Dingen die Zeit offenbar zu so etwas. und weil ich ja sehe, was Trainerwechsel bei Hannover 96 im Zweifel für einen Erfolg hatten, in dieser Saison möglicherweise die Ausnahme von der Regel, würde ich einfach mal bestreiten wollen, dass dieses Rezept der SPD sich gelohnt hat. Häufig ist es nach meinem Eindruck auch so eine Blitzableiter-Geschichte. Ja. Also man sucht einen Schuldigen, man findet ihn und macht weiter wie bisher. Ja. Das ist nicht sehr nachhaltig, gelinde gesagt.
Das ist tatsächlich nicht, und das war ja auch gar nicht an Lars Klingbeil gerichtet, der, glaube ich, an vielen Stellen gute Konzepte ja auch vorstellt und auch begeisterter Sozialdemokrat ist und das auch vorbringen kann. Trotzdem, glaube ich, sehen das einige so.
Absolut,
und ich
das
würde
hört man, ja.
trotzdem auch sagen, dass ihr auch in eurer Antwort natürlich auch einen Punkt habt, weil wir in der Vergangenheit nicht gesehen haben, dass es die Umfragewerte so richtig steigern würde, wenn wir da Personalwechsel machen. Aber mal weg von der ganzen Personaldebatte. Meine Analyse ist ja eigentlich auch ein Stück weit, dass die CDU deutlich nach rechts gerückt ist. Teilweise aus meiner Sicht mit unqualifizierten Aussagen, gar nicht mal in der tagesaktuellen Politik, aber doch mit, ich sag mal, ansatzweise populistischen Aussagen, aus meiner Perspektive zumindest. Und eigentlich in der Mitte ja jetzt echt Platz ist. Also Mitte links ist ja, da ist ja Luft. Da ist ja eigentlich richtig Wählerpotenzial für die SPD da. Ich glaube, ganz viele Merkelianer damals noch könnten sich jetzt vielleicht mit einer aktiven SPD anfreunden. Was fehlt uns denn da? Warum kriegen wir das nicht an den Mann?
Möglicherweise.
Und die Frau.
Ja.
Und die Frau, Entschuldigung.
Möglicherweise ist generell erstmal was verschoben. Ich glaube, dass die Mitte sich immer weiter auflöst. Wir haben durchaus jetzt gesehen, dass die AfD ja weiter zuwächst. Und dass die CDU versucht hat, an einigen Stellen durch zum Beispiel eine sehr restriktive Migrationspolitik da in irgendeiner Form was wettzumachen, was aber scheinbar nicht gelingt. Wir sehen, dass die Linke stärker geworden ist, auch zur Bundestagswahl. Das heißt, das, was ich als Gesellschaft auch wahrnehme, die Polarisierung, die du auch gerade in den modernen Kommunikationswegen ja siehst, Social Media ist eben Polarisierung. Das heißt, glaube ich, grundsätzlich, und deswegen ist mir dieser Grundsatzprogrammprozess auch so wichtig, die Frage, wie kriegen wir es eigentlich wieder hin, dass das zusammen wirklich von einer breiten Mehrheit auch gesehen wird, dass das einen Mehrwert gibt und nicht die Polarisierung das Mittel ist. Und da, finde ich, sind wir mit unseren Genen eigentlich seit über 160 Jahren unterwegs, dass wir immer sagen, eine Gesellschaft, die sich aufsplittet in Arm und Reich, ist keine gesunde Gesellschaft. Deswegen müssen wir an vielen Stellen zusammenhalten. Die CDU hat meines Erachtens, sie haben einen Grundsatzprogrammprozess gemacht, aber sie haben weiter wichtige Dinge nicht geklärt.
Also ich muss sagen, du bist doch ein Visionär, Matthias. Dass wir diese Krise der SPD, die wir derzeit erleben, durch ein neues Grundsatzprogramm lösen können, da fehlt mir echt die Fantasie.
Ich meine nicht nur Grundsatzprogramm.
Dann, jetzt wollte ich mal was sagen.
Ja, gerne.
Insbesondere dann, wenn wie immer in den Arbeitskreisen diejenigen, die bisher in denselben Arbeitskreisen auch schon gesessen haben, sich zu denselben Fragen wiederum dieselben Gedanken machen und, oh Wunder, zu denselben Antworten kommen. Warum fragt die SPD jetzt erstmal nicht diese Mehrheit der Bevölkerung, um die es ihr geht? Was, bitteschön, was erwartet ihr von uns?
Also ich glaube, dass es genau diese Formate jetzt gibt, die Tim genau plant, dass man zuhört. Allerdings gehört auch dazu, dass wir Zuhören-Touren auch schon immer mal gemacht haben. Das ist ja aber auch nichts Verkehrtes. Und dann ist meines Erachtens jedenfalls die Frage, was macht man tatsächlich mit diesen Ergebnissen und traut man sich dann auch vielleicht mal große Aufschläge zu? Ich weiß noch nicht, wo das landet, aber ich bin der Überzeugung, das war mal der Punkt, von dem ich gekommen bin, gesellschaftliche Realität hat sich meines Erachtens massiv verändert in den letzten Jahrzehnten, vielleicht sogar auch Jahren. Ich nehme wahr, Corona hat mit dieser Gesellschaft wahnsinnig gemacht. Und für mich ist die Frage, wie verortet sich dann Sozialdemokratie? Wenn wir sagen, wir sind die Arbeiterpartei, wer ist noch der klassische Arbeiter?
Und warum wählen nur noch 4% der Arbeiter in Baden-Württemberg so, die SPD?
Und dann sind wir bei ganz schwierigen Fragen, zum Beispiel mich als Klima- und Umweltpolitiker, wo du gerade in der Automobilindustrie im Moment feststellst, da haben Leute Angst vor ihrem Arbeitsplatz, nicht nur Angst, sondern es gibt einen massiven Arbeitsplatzabbau. Und auf der anderen Seite wissen wir eigentlich, dass der Verbrenner eben endlich ist. Wo verorten wir uns da? Knallhart, wir haben große Debatten auch in der Fraktion dazu gehabt. Knallhart zu sagen, okay, so war es jetzt, also Klimaschutzziele reichen, Verbrenner aus bleibt. Söder sagt, weg mit diesem Verbrenner aus. Und wir sagen jetzt, dafür habe ich lange gestritten, aber wir sind wieder beim klassischen sowohl als auch. Wir versuchen eine Brücke zu bauen, indem wir bestimmte Fabrikate oder Antriebstechnologien noch zulassen. Ich glaube, das ist das vermittelnde Argument. Das ist aber möglicherweise, oder Element, das ist aber vielleicht nicht sexy, weil die Zuspitzung, ihr schleift den Klimaschutz jetzt völlig, grün, oder alles so weiter wie bisher, CSU, nicht zielführend ist.
Naja, also wenn, glaube ich, nur noch 8% der Deutschen der SPD Kompetenz in der Wirtschaftspolitik beimessen, dann ist das nicht nur eine Frage der Kommunikation, sondern dann fehlt irgendwie, ist jedenfalls mein Eindruck, vielen Leuten Anknüpfungspunkte. Ja, was wollen die eigentlich gerade
in der Wirtschaftspolitik? Aber ich wollte nicht nur Kommunikation sagen, Stefan, sondern die Frage ist ja, das ist ja eine politische Haltung auch, dass wir sagen, wir haben eine vermittelnde Position, die aber nicht verfängt.
Naja, aber die möchten dann auch gerne wissen, was ist denn die vermittelnde Position? Also es fehlt an Klarheit der eigenen Aussage, am eigenen Profil, zum Beispiel im Bereich der Wirtschaftspolitik. Das würde ich mal sagen, wäre jedenfalls meine Antwort, wenn ich solche Kompetenzumfragen sehe. Und deswegen ist diese Frage, was erwartet ihr eigentlich von uns? Aus meiner Sicht schon die entscheidende Frage. Zu oft, das ist jedenfalls mein Eindruck, haben wir so eine Kultur des eigenen Bauchnabels.
Aber wenn du diese Frage stellst, und wie gesagt, ich denke mal, in diesem Prozess werden jetzt diese Fragen gestellt, dann wird ja wahrscheinlich an vielen Stellen zum Beispiel die Frage kommen, dass ihr meinen Arbeitsplatz sichert. Mhm. So, das ist eine klare Erwartungshaltung. Und dazu gehört dann, dass man im Zeitalter der sogenannten Transformation, wo bestimmte Arbeitsplätze verschwinden, auch Tacheles redet und sagt, wahrscheinlich werden wir nicht alle halten können.
Was niemanden überrascht. Das wissen die Betroffenen nach meinem Eindruck nämlich selbst eigentlich sehr genau. Aber sie wollen trotzdem für sich ein Gefühl dafür haben, wie geht es eigentlich weiter mit mir und meiner Familie. Mhm. Und eine Antwort wie, wahrscheinlich wirst du bei diesem Zulieferer für den Brennermotor Schwierigkeiten haben, aber nebenan wird beispielsweise eine Wärmepumpe gekauft. Das ist ja ein konkretes niedersächsisches Beispiel. Die ist erstmal eine Perspektive. Also es gibt eine Antwort. Ob es die ist, die man hören will, ist dann noch die zweite Frage, aber es ist eine Antwort.
Weil der Befund jetzt im Moment Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, gerade da, auch wo die AfD jetzt stark gewesen ist, sind es nicht überall prekäre Verhältnisse, sondern es sind gut bezahlte Arbeitsplätze, die leider augenblicklich massenhaft in Frage stehen.
Ja, das sehen wir ganz oft, dass an der Stelle tatsächlich uns die AfD ja in unserer klassischen Wählergruppe massiv Stimmen abgegriffen hat. Und das ist aber auch so eine Sache, die würde ich sagen, die ist in Niedersachsen sehr, sehr klar. Also zumindest in den Fraktionssitzungen würde mich interessieren, wie das in Berlin ist. Diese Ausrichtung am Arbeitsplatz, dass wir uns ganz stark fokussieren auf die Arbeitsplätze, die wir hier erhalten wollen. Und da habe ich manchmal nicht das Gefühl, dass das so als der zentrale Baustein dort im Mittelpunkt steht im Bund. Also egal, ob das Thema Migration ist oder was auch immer, wir versuchen sofort in Niedersachsen die Leute in Arbeit zu kriegen, weil wir meinen, das ist ein ganz, ganz hohes Gut und ganz, ganz wichtig. Und ja, ich höre da immer wieder Signale aus Berlin, aber manchmal fehlt mir so ein bisschen der Glaube.
Also ich finde, das ist im Übrigen ein Schlüssel eines Konzeptes der SPD der Zukunft, dass wir nach wie vor ein ganz, ganz klares Bekenntnis als Partei der Arbeit abgeben Und ich will ein Beispiel sagen, wo, was mir missfällt, wenn wir beispielsweise urlange über diese sogenannte Bürgergeldreform gestritten haben, dann geben wir als erstes den Eindruck, dass das das Hauptaugenmerk ist. Natürlich kümmern wir uns um Leute, die bedürftig sind. Und wir haben dafür gekämpft, dass es da keine Abstriche gibt. Aber dann gab es ein Mitgliederbegehren, auch für diese, gegen diese Reform, weil es einen Bestand gab, dass wir sagen, wer sich nicht an die Anweisung des Jobcenters hält, der muss mit Sanktionen rechnen. Und der DGB hat genauso dagegen gekämpft, gegen diese Reform. Ich kann nur sagen, dass da verschwimmt, ob wir Partei der Arbeit sind oder nicht. Denn jemand, der Transferleistungen bekommt, muss sich auch an diese Regeln halten. Sonst kriege ich die Akzeptanz der Arbeitenden nicht mehr. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir an vielen Stellen aufpassen müssen, welche Themen jatzen wir wie hoch. Das sind auch diese ganzen, sage ich mal, Kulturkampfthemen, wo die Leute, die Angst haben um ihren Arbeitsplatz, plötzlich den Eindruck haben, worüber reden die da jetzt in Berlin
also
eigentlich?
Also beim Thema Bürgergeld ist aus meiner Sicht das Eigentor ein anderes gewesen. Wir haben uns nämlich, glaube ich jedenfalls, nicht wirklich die Frage gestellt, ja, und wie finden das die Leute, die arbeiten, aber schlecht bezahlt werden, finden die das so in Ordnung? Weil genau in dem Bereich der Eindruck entstanden ist, bin ich eigentlich blöd, dass ich voll arbeite, denn wenn ich es nicht tun würde, dann würde ich so viel weniger auch nicht haben. Und da ich nebenbei mindestens noch einen Minijob haben kann, könnte ich es wahrscheinlich sogar noch ausgleichen.
Das ist die Debatte, die wir davor verloren haben, schon bei der Einführung des
Bürgergeldes. Das war schon bei der Reform, die auf Betreiben der SPD eingeleitet wurde, wo man ja, schon immer an das Gute im Menschen geglaubt hat, das zeichnet uns ja auch. Und wir davon ausgegangen sind, die wollen alle voll in Arbeit geben. Es ist ja tatsächlich auch eine kleine Gruppe, aber für die das nicht gilt. Mhm. Aber gerade deswegen war es ein fundamentaler Fehler, dass wir bei der Gruppe schon ziemlich nachsichtig gewesen sind und damit flächendeckend so einen fatalen Eindruck entstehen lassen konnten.
Und jetzt, wo wir es wieder rückabgewickelt haben, neue Diskussionen und da bin ich froh, dass es jetzt gelungen ist. Aber es zieht bis heute Kreise. Ich war gerade neulich im AWO-Bundesvorstand, wo steht, die Abschaffung des Bürgergeldes, ich skizziere jetzt, weiß nicht, wie es war, ist ein Skandal. War wahrscheinlich nicht so richtig, aber so vom Duktus. Und da habe ich gesagt, wie könnt ihr in diese Resolution schreiben, die Abschaffung des Bürgergeldes ist ein Skandal? Weil wir haben das Bürgergeld nicht abgeschafft. Wir haben einen neuen Namen, aber an den Leistungen selbst ist nichts gekürzt worden. Das haben wir durchgesetzt als Sozialdemokraten. Aber wir haben auch einen Kompromiss geschlossen und davon sind wir überzeugt, dass die, die sich nicht an die Regeln halten, mit Sanktionen eben rechnen müssen. Aber so tun wir uns, sage ich mal, auf der linken Seite wirklich schwer, wenn wir solche Reformen, die meines Erachtens notwendig sind, auf diese Art und Weise diskutieren. Da müssen wir eine Grundsatzklärung auch in diesem, auch du magst es nicht, aber in diesem Grundsatzprogrammprozess, glaube ich, herbeiführen. Das Gleiche ist bei den großen Themen.
Ich bin sehr dafür, dass wir da eine Klärung herbeiführen. Ich bin auch für ein neues Grundsatzprogramm. Ich glaube, in unserem alten, da taucht noch nicht mal das Wort Digitalisierung auf. Ja, also da muss aber ganz dringend was geschehen. Die Methode gefällt mir nicht. Wenn wir uns nur immer wieder selbst fragen, was sollen denn da neue Antworten kommen? Würden wir beispielsweise rechtzeitig beim Thema Bürgergeld gefragt haben, liebe Leute, was erwartet ihr eigentlich? Dann wäre eine der Kernantworten im Zweifel die gewesen, also Arbeit muss sich lohnen. Und dann darf man nicht, dann würde man nicht in so eine Falle reintappen, wenn man sich dessen wirklich bewusst wäre, dann würde man sich das tatsächlich gefragt haben. Das ist so ein Beispiel von dem, was ich meine, dass die SPD gut beraten ist, wirklich intensiv maximal zu versuchen, rauszugehen und Meinungen von Leuten einzuholen. Das kann man über Forschung machen. Heute gibt es solche Bürgergruppen, die repräsentativ zusammengesetzt sind. Und dann kannst du immer noch die gute alte Diskussionsveranstaltung machen. Aber jedenfalls weg davon, im eigenen Saft zu schmoren.
Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber nach diesem Podcast werde ich Tim Klüsendorf nochmal kontaktieren und mich vergewissern. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Formate vorgesehen sind. Und wir machen das ja auch in zum Beispiel Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, die genau diese Fokusgruppenbefragung ja auch immer kontinuierlich macht, sodass wir meines Erachtens jedenfalls da auch eine gute Wissensbasis dann bekommen für den Fall, dass wir dann tatsächlich die Dinge formulieren.
Ich würde gerne nochmal zum anderen Punkt zurückkommen. Wir hatten ja vorhin, so sagen wir mal im zweiten Viertel unserer Runde, finde ich ein paar interessante Ansatzpunkte. Wie sieht eigentlich eine authentische sozialdemokratische Position aus? Zum Beispiel Bürgerversicherung, zum Beispiel mehr Vorsorge im Bereich Gesundheit. Was ist so schwierig daran, diese eigene authentische Position immer und immer wieder, wenn man so will, bis zum Erbrechen zu wiederholen und zu sagen, okay, aber wir kennen alle die gegenwärtigen Mehrheitsverhältnisse und deswegen sind wir zu einem Kompromiss bereit, aber es ist nicht das, was wir eigentlich wollen und wofür wir nach wie vor werben werden.
Es klingt jetzt so entschuldigend, soll es nicht klingen, aber wenn wir immer wieder, und das ist die Herausforderung, so will ich es nennen, weil wir viele Jahre schon regieren, sagen wir eben immer, ja, aber wir müssen das jetzt machen, obwohl wir eigentlich für das andere stehen. Und uns gelingt es meines Erachtens nicht mehr, den Leuten noch glaubhaft zu sagen, wenn wir alleine das machen könnten, dann wäre es so. Weil wir jetzt über Jahre lang eben diese Kompromisse auch immer wieder vertreten und verteidigen müssen. Das ist ein Problem, was du als langjährige Regierungspartei einfach hast. Nichtsdestotrotz, und mir ist das auch zuwider, dass man dann immer sagt, wie kriegt man das kommunikativ rüber? Es ist eben teilweise auch schwer, dass man eben immer wieder sagt, ich will euch jetzt erklären, warum wir das mit der CDU/CSU jetzt machen und wir haben uns an den und den Teilen auch durchgesetzt. Gähn, Leere, und dann kommt, aber wenn wir es alleine gemacht hätten, dann wäre es so. Und das verfängt an vielen Stellen nicht, weil du schon immer in den politischen Debatten über diesen Kompromiss diskutieren muss, weil die Leute dann sagen, Moment mal, das ist doch völlig ungerecht oder ein fauler Kompromiss.
Aber kriegen wir es da nicht hin in den Koalitionsgesprächen, dass für beide Seiten dann auch größere Schritte gegangen werden? Weil ich glaube, für viele wirkt das, und Stefan hat das ja vorhin auch ein bisschen gesagt, das ist jetzt eben nicht der historische Durchbruch. Ja, man hat 16 Milliarden dann irgendwie eingespart in so einer Reform. Und das ist eine Reform, das würde ich auch so stehen lassen, aber es ist jetzt noch nicht der große Durchbruch.
Meine Analyse ist, dass wir teilweise so weit auseinander liegen in der eigentlichen Frage, zum Beispiel, wie soll Gesundheitsversorgung der Zukunft garantiert werden, beziehungsweise organisiert werden, dass du immer nur die kleinsten gemeinsamen Nenner findest. Das ist, finde ich, das Paradoxe, dass man fragt, wo ist eigentlich die Rolle der SPD? Aber wenn ihr euch zum Beispiel an die Rentendiskussion erinnert, die CDU/CSU hatte überhaupt kein Problem damit, das Rentenniveau fallen zu lassen. So, wenn die SPD nicht in dieser Regierung wäre, hätten wir das nicht mehr. Wir haben eine rechnerische Mehrheit aus CDU, CSU, AfD. So, jetzt gibt's diese Rentenreformkommission. Bin gespannt, was die zutage tritt oder zutage fördert. Aber da die Ansätze teilweise so fundamental unterschiedlich sind, weiß ich nicht, ob uns der große Wurf gelingt. Weil an einigen Stellen hörst du immer wieder von den CDU-Leuten, auch gerade maßgebliche CDU-Leute, so ein bisschen durchschimmern, jeder ist seines Glückes Schmied. Und diese Solidargeschichte und dann die mehr haben, die sollen auch mehr einzahlen. Also Friedrich Merz hat im Wahlkampf immer vom Respekt mit den Besserverdienenden gesprochen. Und davon ist er auch überzeugt. Er, glaube ich, hat die Grundüberzeugung, dass diejenigen, die viel haben, auch schon ausreichend geben.
Ja, der Witz ist nur der, sie behalten ja auch mehr, wenn sie mehr abgeben müssen. Deswegen haben sie trotzdem noch reichlich mehr. Andererseits, das fällt mir auch, es ist so etwas wie das Lamento der SPD auf alle Probleme der Welt zu sagen, ja, die Besserverdienenden müssen ran. Das ist natürlich auch ein bisschen wohlfeil, weil wir
wissen
alle,
wobei wir eine krasse Ungerechtigkeit natürlich haben.
Ja, die haben wir definitiv und da muss auch viel geschehen. Aber dass das die Antwort auf alle Fragen ist, das ist nun auch mit Abstand übertrieben.
Mit Sicherheit. Deswegen wird es ja auch also ich habe bei der Gesundheitsversorgung diese Systemfrage gestellt. Da geht es ja nicht nur um die Reichen, sage ich mal, sondern es geht eben auch um die Frage Beamtinnen und Beamte. Das würde sich möglicherweise auch bei der Rentenversicherung stellen. Das sind Riesenfragen, sicherlich auch noch ganz schön viel Gesprächsstoff innerhalb der SPD. Aber es würde zumindest das System gerechter machen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, das mit der CDU/CSU zu besprechen und zu klären, das war ja Christophs Frage, warum dann immer nur kleine Kompromisse rauskommen. Da sind meines Erachtens die gesellschaftspolitischen Grundüberzeugungen an vielen Stellen zu unterschiedlich. Aber also, ich will das nicht abmoderieren.
Also der Herbst der Reform, der bleibt nach wie vor das Ziel, nur der Jahreszahl ist etwas
umgekehrt. Ich finde diesen Begriff schon völliger Nonsens, weil es wird nicht die Reform geben, sondern es wird über hoffentlich jedenfalls die nächsten 3 Jahre viele Dinge geben, wo hoffentlich mal was angegangen wird. Deswegen rede ich nicht von dem Herbst der Reform.
Wir sind jetzt ja schon wieder auf der Zielgeraden. Und deswegen hätte ich von mir aus eine folgende Abschlussfrage. Also stell dir vor, der Bundeskanzler nimmt dich beiseite und sagt, Matthias, ich nehme an, ihr duzt euch.
Nein, wir siezen uns.
Lieber Herr Miersch, wird er sagen. Lieber Herr Miersch, ich habe gemerkt, Sie sind einer der seriösesten Politiker, die in ganz Berlin rumlaufen. Ich brauche Ihren Rat. Was sind eigentlich die drei Tipps, die Sie mir jetzt geben, die ich möglichst schnell mit umsetzen sollte, damit wir gemeinsam die Kurve kratzen? Was würdest du außer der Anrede, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, antworten?
Würde ich sagen, als erstes sich wirklich zu verorten, was will ich? Und sich diesbezüglich sehr klare Dinge vorzunehmen. Wir hatten auch Kanzler, die das alles mal gemacht haben. Und dann zu sagen, möglicherweise sogar in einer sehr, sehr großen Ansprache, diese und diese Dinge, die will meine Regierung jetzt tatsächlich durchsetzen. Es muss natürlich rückgekoppelt sein mit dem Koalitionspartner, das macht man im Vertrauen vorher.
Also die Ruckrede.
Eine Ruckrede, so. Und dann muss tatsächlich auch im Zweifel die Richtlinienkompetenz, die er hat und wo viele auch sich immer vorfürchten, die, finde ich, muss er auch in den Mittelpunkt stellen, wenn es teilweise nicht klappt.
Und das wird er schon mal gerne hören.
Das macht er möglicherweise, aber augenblicklich noch zu wenig. Weil ich glaube schon, dass an einigen Stellen es schon darauf ankommt, dass er Führung beweist.
Also das Erste ist, jetzt mal die Ruckrede, 1, 2, 3, und das setze ich durch mit den Möglichkeiten meines Amtes, Ende der Durchsage.
Das hört sich ein bisschen nach Herbst der Reformen an, die ihr angekündigt hat.
Ja, aber das Wort Richtlinienkompetenz, ist auch immer ein
Zeichen. Man darf es auch nicht inflationär.
Ja, es ist eher ein Zeichen von politischer Schwäche. Ne?
Ja, aber ich glaube, dass man manchmal schon auch durchziehen muss. Jetzt kommen wir mal zu Nummer 2. Das Zweite ist, glaube ich, ein Größtmaß an Empathie zu haben für diese Bevölkerung, für die unterschiedlichen Gruppen. Das fehlt mir manchmal, weil er zu sehr aus einer Sphäre argumentiert, die dieses Privatjet-Ambiente widerspiegelt.
Also Stichwort allenfalls noch die Basisversorgung.
Genau das. Und das wird nicht klappen, weil dann kriege ich den Punkt 1 niemals hin, wenn ich das nicht als Grundbedingung habe. Und das Dritte ist meines Erachtens, dass man wirklich auch eine Form von Zuversicht ausstrahlt. Also warum mache ich das? Weil ich davon überzeugt bin, dass dieses Deutschland eine Chance hat. Da ist mir an vielen Stellen ein zu großer Abgesang. Wir sind da Verlierer und da Loser. Von einem Kanzler würde ich dann immer erwarten, dass er auch wirklich diese Zuversicht ausstrahlt.
Mir ist noch eine Abschlussfrage eingefallen. Darf ich, Christoph?
Ja, unbedingt.
Kürzlich hat dein Kollege Jens Spahn bei Karin Mioska den Satz gesagt, wir verwalten doch hier nur noch die Missstände.
Ja.
Hast du ihm mal gesagt, was du davon hältst? Und kannst du uns sagen, was du ihm gesagt hast?
Also wir haben wirklich, das will ich hier an der Stelle mal sagen, uns jetzt in den letzten Monaten wirklich eine Vertrauensebene erarbeitet. Und deswegen kann ich so viel sagen, dass ich auch über diese Dinge kontinuierlich mit ihm diskutiere. Und wir versuchen auch hier in irgendeiner Form empathisch uns zu begegnen. Da sind wir noch nicht einer Meinung. Aber das ist genau
das
der Punkt.
Das gibt mir Hoffnung.
Das ist mir genau der Punkt, weshalb ich diesen dritten Aspekt mit Zuversicht sage. Wir können immer vom Abgesang oder Niedergang reden. Das ist nicht so. Wir sind nach wie vor eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Wir haben so viel Know-how in diesen Leuten hier, die hier sind, Wissenschaft etc. Und ich würde so beginnen, als immer das Negative als erstes zu betonen.
Also, hope is on the way. Das war Matthias Miersch in einem, wie ich fand, richtig guten Gespräch. Herzlichen Dank, Matthias. Alles Gute und viel Erfolg.
Vielen Dank euch.
Vielen Dank.